Herzlich willkommen zu meinem Podcast Schuldialoge. Die Schreie nach Reform unserer Schulen und nach einer grundsätzlichen Erneuerung unseres Bildungssystems werden immer lauter und in Zeiten des Homeschoolings offensichtlich. Es gibt zahlreiche Vorschläge, in welche Richtung sich Schulen entwickeln sollen, um unsere Kinder zukunftsfähig zu machen. Es erweckt manchmal den Anschein, als bewege sich da gar nichts, als ob in unseren Schulen nichts davon ankäme. Das stimmt so nicht. Ich kenne zahlreiche Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben, die innovative Konzepte ausprobieren und Neues wagen. Ich klopfe an bei den Menschen, die diese Schulen leiten. Ich will wissen, wie sie das geschafft haben, wie sie dahin gekommen sind, wie ihr Alltag aussieht und vieles mehr. Mein Name ist Daniela Schöne-Fechtner. Gast meiner heutigen Folge ist Axel Detmer, Schulleiter der Oberschule Bärenbostel bei Hannover, eine Gemeinschaftsschule mit ca. 500 Schülern und Schülerinnen. Mit Axel Detmer spreche ich über ein Konzept, das gerade in Planung ist und nach den Sommerferien mit den neuen fünften Klassen startet. Vor 5 Jahren wurden 2 Schulformen in Garbsen-Bärenbostel zusammengeschlossen und diese Chance hat Axel Detmer genutzt und seinen beruflichen Traum verwirklicht. Die Kerncurricula wurden auf den Kopf gestellt und in Themenblöcke, sogenannte TEOS, gleich themenorientierter Unterricht, zusammengefügt. Damit einhergeht auch eine neue Tagesstruktur, Stammgruppenplanung am Morgen, mehrere TEO-Blöcke mit unterschiedlichen Schwerpunkten und der Tag endet wieder in der Stammgruppe. Donnerstags gibt es eine Forscherzeit zum Vertiefen und am Freitag ist Friday. Barcamps sind auch vorgesehen. Die Inspiration dazu kommt von der Freier vom Steinschule in Neumünster und von Margret Rasfeld, die die Schulleitung berät und begleitet. Wir sprechen viel über die Haltung und den Mut des überaus engagierten Kollegiums, das sehr konsequent eine Lobkultur an der Schule etabliert hat. Ich wünsche viel Freude beim Zuhören. Ich bin ganz gespannt auf das Gespräch, Herr Detmer. Wir sprechen heute über etwas, was es noch nicht gibt, was in Planung ist und was nach den Sommerferien beginnt. Das Kollegium arbeitet auf Hochtouren, an den TEOs, an Leas, an Theologen, an Barcamps, an Strukturen für die Woche. Vielleicht hangeln wir uns da jetzt so ein bisschen in dem Gespräch entlang und fangen mal an mit dem Zitat, das ich von Ihnen bekommen habe in so einem kleinen Erklärvideo. Da sagte eine Schülerin, endlich kann ich lernen, was ich wirklich für die Zukunft brauche. Ich kann entscheiden, was und in welchem Tempo ich lerne. Damit beschreibt sie die TEOs, richtig?
Das hat sie ganz gut verstanden. Ja, sie hat das Erklärvideo auch begleitet und hoffentlich, was sie jetzt gesprochen hat, wird in möglichst naher Zukunft dann auch in ihrem Herzen landen, dass sie auch wirklich in die Umsetzung kommt und merkt, dass sie etwas erreichen kann und Großes erreichen kann.
Was sind denn TEOs? Themenorientierter Unterricht.
Themenorientierten Unterricht beschreibt eigentlich, dass Fächer zusammengefasst werden, fächerübergreifendes Lernen und das Lernen in einen Sinnzusammenhang gebracht wird.
Das klingt nicht so simpel.
Ist es.
Ist es auch?
Ja, man muss es einfach machen. Okay. Es gibt ein Oberthema und darunter finden sich alle Fächer mit ihren Kompetenzen wieder, die wir in den Curricula vorgegeben bekommen, sodass die Kinder auch gut ihre Abschlussarbeiten am Ende ablegen können. Und ich bin mir sicher, dass der Ertrag sehr groß sein wird für die Kinder. Das ist halt das Tolle. Und das Ganze in einen Sinnzusammenhang gebracht. Diese TEOs sind ja 8 Wochen ausgelegt. 4 TEOs pro Schuljahr. Da kommen wir auf 32 Wochen. Im normalen Schuljahr haben wir in der Regel 40 Schulwochen. Das heißt, wir haben einen Puffer eingebaut. Und dieser Puffer ist ganz wichtig, weil die Kinder bei uns in den ersten 2,5 Wochen circa eine Eingangsphase durchlaufen, weil wir doch in jedem Jahr eigentlich sehen, dass die Klassen ganz neu durchmischt werden.
Und, weil Neuzugänge dazu
kommen. Ja, weil Neuzugänge von anderen Schulformen oder Zuzüge, was auch immer, dann letzten Endes auch neue Klassen auch gebildet werden müssen. Da braucht es diese 2,5-wöchige Eingangsphase am Anfang, wo auch im Prinzip herkömmlicher Unterricht auch mal stattfindet, aber auch viel teambildende Maßnahmen und persönlichkeitsstärkende Maßnahmen durchgeführt werden. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Das ist ein Bereich. Dann haben wir natürlich auch Praktika. Wir haben Klassenfahrten. Und wir werden sicherlich in den TEOs möglicherweise auch noch mal eine Woche dranhängen müssen, weil wir gemerkt haben, wir haben noch etwas, wo wir nachsteuern müssen.
Wie sieht dann konkret die Woche aus für einen Schüler, eine Schülerin bei Ihnen?
Die Schülerinnen kommen morgens an um 8 Uhr. Es gibt eine Ankommensphase. In der Phase wird ein Lehrer mit im Klassenraum sein. Wir bleiben zunächst einmal in den Klassen auch oder Stammgruppen. Und dann findet eine Planung des Tages statt. In den ersten Theos, die Kinder bei uns in der Schule durchlaufen, werden sie zunächst eine sehr enge Führung von den Lernbegleitern, so wie wir uns zukünftig verstehen hier, wir Lehrer und Lehrerinnen, werden sie sehr eng begleitet, damit sie eine gute Struktur bekommen und damit sie gut durch den Tag und die Woche kommen. Am Ende des Tages kommen sie noch einmal in ihrer Gruppe zusammen und da schauen sie auf den Tag, wie er gelaufen ist. Das passiert entweder zum Ende des Tages oder am Folgetag, wo es wieder diese Planungsphase gibt, dass man die Theos dann eben gut strukturiert bekommt, dass die Kinder auch wirklich Orientierung und Halt bekommen. So verläuft das bis zum Donnerstag. Am Freitag ist bei uns der Friday. Das ist wieder noch eine andere Struktur des Tages.
Und dazu würde ich auf jeden Fall gleich gerne noch kommen. Aber machen wir es noch mal konkreter. Was passiert in dem Theo? Die Sabine oder der Peter kommt in den Theo. 90 Minuten Dauer.
Ja, der Zeitrahmen ist noch gar nicht ganz klar abgesteckt. Okay. Aber es wird circa 90 Minuten sein. Da gibt es mehrere Blöcke. In der Woche auf die Woche verteilt. Entscheidend ist ja, dass die Unterrichtszeit, die uns zur Verfügung steht, dass wir die eben so effektiv wie möglich auch nutzen mit Spannung und Entspannung. Und jetzt in diesen ersten Theos wird es eben so sein, dass die Klassenleitung eben sehr eng die Kinder begleiten und da wird es dann klarer sein, im ersten Theo beschäftigst du dich mit einem mathematischen Schwerpunkt, was gar nicht so als klarer mathematischer Schwerpunkt hervorgehoben wird, aber von den Inhalten, von den Kompetenzen, die dort erworben werden, beschäftigt sich das Kind dann mehr mit einem mathematischen Schwerpunkt. Ein Folgetheo ist es dann ein erdkundlicher Schwerpunkt, der nächste Theo dann wieder ein geschichtlicher Schwerpunkt. Es gibt Pflichtbereiche innerhalb dieser Theos und Wahlteile und Forscheraufgaben, sodass alle Kinder nach ihrem Vermögen und dann sich eben auch entsprechend mit einbringen können und entwickeln können.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat jedes Theo eine möglichst kreative Aufgabenstellung, eine möglichst kreative Überschrift, zu der sich dann verschiedene Fächer oder die aus dem Kerncurriculum entnommen sind, zuordnen.
Richtig,
genau. Was könnte zum Beispiel ein Thema sein?
Ja, laufen wir diese Arbeiten. Ich kann Ihnen noch gar keine konkrete Formulierung nennen, aber die gibt es schon. Es wird bei uns über Padlets das Ganze erstellt und das ist genau die Arbeit, in der wir uns im Moment befinden. Überschriften, Themen, Namen gibt es, die sind aber jetzt nicht so spannend.
Das ist eher, aber machen wir mal ein Beispiel
damit. Zum Beispiel meine Wohnung ist ein...
Oder meine Familie.
Meine Familie, genau. Das sind die ersten Theos in 5, die Kinder durchlaufen werden. Und da finden sich dann eben die verschiedenen Fachbereiche darunter wieder, geben alles mit hinein an Kompetenzen, was dort unter dieser Überschrift zu verstehen ist.
Da kann dann auch zum Beispiel Prozentrechnung kommen, Bruchrechnung.
Die Kinder arbeiten bei uns alle mit elternfinanzierten iPads an der Schule und sie haben dort eine App, Roomel heißt die, als Beispiel auf ihrem iPad haben sie und sie beginnen damit eine Wohnung nach gewissen Vorgaben zu zeichnen. Mhm. Und unter gewissen Vorgaben, das kann zum Beispiel sein 94 Quadratmeter, Dreizimmerwohnung. Und diese Wohnung zeichnen sie erstmal nach ihrem Vermögen und so wie sie sich das vorstellen und richten dann diese Wohnung ein. Also wir haben dann ganz schnell sind wir bei Flächenberechnung, weil man dann ja auch sehr schnell berechnen muss, wie viel Farbe muss ich kaufen, um die Wände eben zu streichen. Dann geben die Deutschexperten möglicherweise mit hinein, dass eine Wohnung beschrieben wird. Beschreiben ist auch eine der Kompetenzen, die in Deutsch erworben werden müssen. Die dann sollen Zimmerpflanzen oder überhaupt Pflanzen mit berücksichtigt werden, sind sind wir bei Photosynthese in Biologie. Und so bei Wert und Norm können wir uns über Gentrifizierung damit auseinandersetzen. In Erdkunde schauen wir uns an, wie sieht das Wohnen bei den Inuit aus oder bei indigenen Völkern weltweit oder vielleicht auch einfach in Südafrika, New York oder in Melbourne. Mhm.
Was ist das Neue an Theo? Ich versuche es nochmal zu verstehen, weil fächerübergreifendes Lernen, das haben wir schon viel an Schulen, aber mehr punktuell. Und Ihre Idee ist, dass sozusagen fächerübergreifendes Lernen, das vernetzte Lernen, gang und gäbe ist.
Richtig.
Ja, nicht mehr Häppchenpädagogik, genau. Nicht mehr Stück für Stück und losgelöst voneinander.
So lebt das ja die Freie vom Stein-Schule in Neumünster vor. Seit vielen Jahren.
Und das war Ihr Vorbild.
Das für diesen Bereich hat uns die Schule die Türen geöffnet und hat uns da begleitet. Das ist ja so etwas Wunderbares, wenn sich Schulen gegenseitig befruchten und nicht auf ihrem Wissen beharren und für sich behalten, sondern wenn sie es öffnen und weitergeben. Und das ist dieser Bereich, den wir in der Freie vom Stein Schule mitnehmen durften. Mhm.
Wann hat der Prozess bei Ihnen begonnen, dass Sie sich als Kollegium, als Schule dazu entschieden hat? Und was hat Sie dazu bewogen, das so zu entscheiden? Die Richtung einzuschlagen, ja. Das wollte ich sagen.
Die Chance hat sich ergeben, als klar war, dass eine neue Schule hier bei uns in Garbsen-Bärenbostel entstehen sollte, die die Hauptschule und die Realschule zusammen führen sollte. Diesen Auftrag habe ich erhalten und das muss dann 5 Jahre circa her sein, wo ich die erste gemeinsame Dienstbesprechung der beiden Kolleginnen geleitet habe und da hat der Prozess im Prinzip begonnen. Bei mir im Kopf und bei Menschen, die vorher schon mit mir zusammengearbeitet haben, gab es diesen beruflichen Traum sicherlich schon länger. Und das ist es halt. Wir haben einfach viele Menschen hier bei uns in der Schule, die einen gemeinsamen beruflichen Traum verwirklichen können gerade. Also, ja.
Und Sie haben auch alle den gleichen Traum?
Das glaube ich nicht, aber ein Großteil des Kollegiums hat einen zumindest sehr ähnlichen Traum. Mhm. Das ist also alle, glaube ich, kann man bei solchen Schulentwicklungsprozessen nie mitnehmen. Entscheidend ist, dass man wertschätzend miteinander umgeht und möglicherweise irgendwann auch feststellt, die Schulspielphilosophie, die passt total gut zu mir und da kann ich gut mitgehen, ich als Lehrerin XY. Oder vielleicht sagt auch ein Kollege, nee, das ist nicht, das kann ich mir so nicht vorstellen. Und dann muss man an einer anderen Schule schauen, ob das diese Spielphilosophie besser zu einem passt. Und das sagt nichts darüber aus, ob man ein guter oder eine schlechte Lehrerin ist, sondern das hat etwas mit der Haltung von Schule und Schulentwicklung zu tun.
Ich würde auch noch ergänzen, es hat auch mit ganz viel Mut zu tun, loslassen zu können von meinen Fächern, von meinem Lerncurriculum, von meinem Arbeitspensum, was ich abarbeiten muss in meiner Klasse, in Geschichte und auch von meinem klassischen Denken, Leistungskontrollen durchzuführen, Übungsphasen einzuschieben. Also ich würde denken, das Kollegium muss auch sehr viel Mut an den Tag legen, zu sagen, davon löse ich mich jetzt und ich traue mich ins kalte Wasser zu springen, was Neues auszuprobieren.
Ja, das ist richtig.
Also wie schafft der, Sie hatten von Haltung gesprochen, ich von Mut, also wie schafft ein Kollege, eine Kollegin den Switch zum Umdenken, zum Einlassen auf eine neue Unterrichtsstruktur, Sie denken ja auch in Jahren, also im komplett Schuljahr, nicht von Monat zu Monat, sondern in großen Einheiten.
Ja, das ist wirklich ein wahnsinnig langer Prozess. Das ist auch so das Schwierigste für mich als Schulleitung, da diese Geduld zu haben und das Tempo wohl zu dosieren und immer wieder Mut zu machen den Kollegen, dass letzten Endes der Ertrag so groß sein wird für die Schüler und Schülerinnen, aber auch für uns im Kollegium, dass es ein angenehmeres Unterrichten wird. Unser Beruf ist ja stressig genug und wir haben so viel Verantwortung und dass letzten Endes, wenn wir nur auf den Ertrag am Ende gucken, was Abschlussarbeiten und Abschlüsse angeht und sowas, dass der Ertrag nochmal deutlich das übersteigen wird, was bislang erreicht wurde. Und das ist, wir haben einen Bildungsauftrag und nicht nur einen Wissensauftrag. Ich habe immer das Gefühl, dass mittlerweile in Schulen die reine Stoffvermittlung, die Wissensvermittlung einen zu großen Stellenwert hat. Und das ist aus meiner Sicht problematisch, weil doch viel zu häufig darauf geachtet wird, dass ich den Unterricht für das Klassenbuch gemacht habe, dass ich das auch abgearbeitet habe, aber bei den Kindern ist doch relativ wenig hängen geblieben. Und das finde ich besorgniserregend. Ich glaube, da geht halt viel mehr. Und dieses Wissen haben wir ja, dass wir letzten Endes, wenn wir in Sinnzusammenhängen lernen, dass es dann einfach, dass viel mehr bei den Kindern hängen bleiben wird und für uns auch angenehmer wird.
Wie würden Sie denn für sich den Bildungsauftrag definieren oder umschreiben?
Gute Frage.
Bildung ist, ich mache die Kinder zukunftsfähig.
Das und ich möchte sie dahin bringen, dass sie selbstständig einen guten Platz in der Gesellschaft finden, dass sie resilient sind und dass sie einfach nicht beim ersten Sturm, den es draußen gibt, ob natürlich oder psychisch, dass sie da eben nicht gleich umfallen, dass sie da einfach stark sind und sie wissen, im Herzen sind sie starke und gute Menschen. Und das wäre schon... Das wäre wunderbar, wenn das allen Kindern bewusst ist und sie sich ihrer Stärke da im Klaren sind und dass sie alles erreichen können, was sie denn wollen in ihrem Vermögen.
Und das misst sich nicht am Erfolg, am Schulerfolg, sondern eher am Gelingen. Was gelingt ihnen in ihrer Schullaufbahn? Und dazu kriegen sie ein Feedback?
Ja, was ist denn Erfolg?
Eben.
Also Erfolg,
genau das stelle ich auch in Frage. Ja.
Erfolg in Schule bemesse ich ja nicht in Noten, genau. Weil ja doch viel zu viele Kinder sich ihren persönlichen Wert an Noten festmachen. Und das ist mitunter krankmachend. Also wir wissen ja, dass die Depressionszahlen in Schulen, schon in Grundschulen steigend sind. Und das hat auch viel mit unserer Bewertung zu tun von Kindern, die dann auch über die Zensuren ihren persönlichen Wert davon bemessen. Und das betrachte ich mit Sorge und dem möchte ich entgegensteuern. Und das Kollegium geht halt mit. Mhm. Das ist das Entscheidende daran. Mhm. Weil ich glaube, alle Kraft von Schulentwicklungsprozessen geht zunächst einmal von den Erwachsenen in der Schule aus. Das ist, wir müssen das vorleben, dass wir mutig sind. Und dann werden die Jugendlichen, die Kinder in der Schule eben auch mutiger, wenn wir es vorleben. Mhm. So, und das ist halt das, was ich auch in den letzten Jahren betrachtet habe. Ich kann da nur für mein Kollegium sprechen. Alle Kraft der Entwicklung hier geht von diesen Menschen aus. Und dann gelingt es. Mhm.
Gibt es da verschiedene Motoren, also Steuergruppen, gibt es Gremien, die besonders Dinge vorausdenken und dann Überzeugungsarbeit leisten?
Es gibt, letzten Endes geht es von der Schulleitung natürlich aus, mhm. aber bei uns gibt es jetzt eben auch so Strukturen mit Beförderungskoordinatorenstellen. Mhm. Und diesen Menschen haben wir von Schulleitungsseite aus Verantwortung übertragen, Aufgabenbereiche übertragen und diesen Menschen vertrauen wir und denen geben wir Verantwortung und da haben sie eine große Freiheit auch selbst zu gestalten und zu machen. Und das sind sicherlich Motoren, aber es bleibt dabei. Letzten Endes liegt es an jedem selbst. Und egal, ob ich eine Funktionsstelle, eine Koordinatorenstelle habe, jeder ist hier wichtig und muss seinen Beitrag leisten. Und das ist das Besondere, dass es besonders viele Menschen davon an dieser Schule gibt, die diese Kraft, ihre Arbeitskraft hier mit in das Schulleben einbringen. Das ist das Besondere an dieser Schule. Mhm. Und das macht Schulentwicklung so schnell auch hier möglich. Wir sind ja erst im dritten Jahr der Oberschule. Mhm. Das darf man ja immer nicht verkennen. Und wir gehen in so großen Schritten voran. Und wir als Schule haben einfach auch großes Glück gehabt mit den Menschen, die uns begleitet haben. Das sind also die, die auch sehr offen sind für unsere kreativen Ideen, für unsere Innovation und die uns auch den Rücken gestärkt haben. Ob das ein Dezernent ist, der da ein gutes Auge auf uns hat und uns Mut macht und immer wieder sagt, sie tun das Richtige. Das gibt einfach so viel Kraft, das eben auch aus unserem Dezernat nochmal zu hören. Wir haben eine ganz tolle Schulentwicklerin bei uns mit im Boot, einen Unterrichtsentwickler mit dabei von der Landesschulbehörde. Und das darf man ja nicht vergessen, aus dem Blick verlieren. Und dazu dann ja auch noch ein Kultusminister letzten Endes, der uns auch immer wieder ermutigt, neue kreative Ideen zu entwickeln. Das war ja nicht immer so. Und das ist schon besonders. Das sind so, sag ich mal, von institutioneller Seite aus gute Rahmenbedingungen, die wir haben.
Ja.
Und das ist das eine. Und auf der anderen Seite gibt es eben so tolle Menschen wie Margit Rasfeld als Gründerin von Schule im Aufbruch, die auch einfach eine große Mutmacherin ist und mir als Schulleiter eben auch Kraft gibt, diesen Weg weiterzugehen, dass das der richtige ist. Das ist einfach... Ja, das sind so die Haupttriebfedern, glaube ich.
Hat Margit Rasfeld mit Ihnen als Schulleitung gearbeitet oder mit dem gesamten Kollegium?
Zunächst auf Schulleitungsebene.
Mhm. Okay. Und da Ideen reingegeben, beraten, begleitet?
Ja, eigentlich ist das Entscheidende, ist Inspiration zu bekommen. Also es haben ja auch ein Teil des Kollegiums war auch in Berlin in der ESBZ. Aber letzten Endes ist es ganz schnell klar geworden, dass wir eine ähnliche Haltung vertreten und dass wir gemeinsame Ziele haben oder gemeinsame Vision haben, der wir mit aller Konsequenz eben nachgehen, wie gute Schule für uns aussieht. Mhm. Und das tut gut, das zu hören, dass das möglich ist und das erleichtert vieles.
Mhm. Schauen wir noch mal ein bisschen konkret, wie bei Ihnen gute Schule in Zukunft aussehen wird. Mhm. Also wir haben über die Stammgruppen gesprochen. Der Vormittag beginnt mit der Stammgruppe. Dann gehen die Schüler zweimal in Theos, in themenorientierte Unterrichtsblöcke, haben am Ende noch mal eine Stammgruppe, die das ein bisschen zusammenfasst. Dann wird es begleitet durch sogenannte LEAs.
Genau, das ist der Lernentwicklungsaustausch. Mhm. Der findet einmal in der Woche statt. Mhm. Jede Schülerin, jeder Schüler kann sich einen Mentor wählen, wo ein gutes Vertrauensverhältnis besteht, eine gute Beziehung da ist. Das ist ja die Basis allen Lernens letzten Endes. Und diese Mentorin, ob die später Mentorin heißt, wissen wir noch nicht oder vielleicht einen anderen Namen bekommt. Die schaut mit drauf, an welchem Entwicklungsschritt muss das Kind jetzt weiterarbeiten und was ist gut gelungen, vor allen Dingen auch mal den Blick darauf zu richten, was ist dir gut gelungen bislang und wo kann ich dich unterstützen, dass es andere Punkte noch besser werden. Mhm. Die sind ganz wichtig.
Mhm. Und das wird notiert und begleitet durch Logbücher.
Richtig, wir haben das Logbuch eben auch von der, die Basis für das Logbuch haben wir auch von der Freier vom Stein Schule, das haben wir weiterentwickelt. Und da wird es einen Raum geben, einen Platz geben, wo die Leas dokumentiert werden. So, das ist mir auch immer wichtig, dass die Eltern sehen, auf welchem Stand befindet sich mein Kind gerade und woran arbeitet mein Kind gerade. Mhm. Und das lässt sich sehr gut darüber dokumentieren.
Und dann gibt es noch etwas Tolles bei Ihnen. Also toll, das ist jetzt meine Werte, Entschuldigung. Aber ich habe auf dem Wochenplan, den Sie mir geschickt haben, noch zwei Begriffe gefunden, nämlich die Forscherzeit. Mhm. Was ist das?
Ja, das ist dann eben für die Kinder, dass die noch weiter denken können und wollen, halt in einem bestimmten Bereich, dass sie sich dort vertiefend einarbeiten können. Und dass sie nicht von uns begrenzt werden, dass so, und das ist jetzt das Thema gewesen, das war's. Und jetzt hören wir auf mit dem Denken, sondern dass wir sie ermutigen, sich noch tiefer in die Materie einzuarbeiten und ein Thema möglicherweise noch weiter zu durchdringen und einen größeren Transfer sogar noch leisten zu können.
Und wer das nicht möchte, der bekommt eine Förderstunde? Oder?
Das ist ganz individuell dann zu betrachten. Mhm. Das müssen dann eben halt die Klassenleitungen, die Mentorinnen, Mentoren dann eben halt mit dem Kind zusammen schauen, was ist möglich und an welcher Stelle muss auch vielleicht nachgesteuert werden und weiter unterstützt werden. Das wird genau in diesen Lehrs mit begleitet. Mhm.
Und Sie haben Barcamps eingeführt.
Naja, so eingeführt sind sie noch nicht, okay. Aber angedacht sind sie. Und ja. Wir werden sie bestimmt auch umsetzen. Genau. Das,
vielleicht erklären wir nochmal, was ein Barcamp ist. Ich habe vor kurzem an einem teilgenommen und habe mich dann aber im Nachhinein gefragt, was ist eigentlich ein Barcamp?
Ja. Letzten Endes wird das Programm von den Teilnehmern gestaltet. Mhm. Und was die Teilnehmer mit einbringen können an eigenen Stärken, was möglicherweise für einen Teil der gesamten Gruppe auch interessant sein kann. So, das kann ganz banal sein, etwas, dass ein Kind sagt, ich kann ganz besonders toll jonglieren und würde euch in dieser Barcamp-Zeit das Jonglieren beibringen. Andere können vielleicht besonders gut den Pythagoras erklären und da haben andere Kinder Wissen, oh Mensch, das ist genau mein Bereich, da könnte ich jetzt noch mal ein bisschen Unterstützung gebrauchen, vielleicht von einem Mitschüler oder einer Mitschülerin. Und dann nehme ich das in Anspruch. Also diese Barcamp-Sessions werden letzten Endes von Schülern, aber eben auch von Erwachsenen strukturiert und angeboten, die Inhalte dieser
und
Barcamps.
Ist auch vorher schon bekannt, welche Sessions im Programm sind?
Das
ne?
ist unterschiedlich. Mhm. Sicherlich werden wir zu Anfang, genau wie beim themenorientierten Unterricht, mehr Struktur von Erwachsenenseite einbringen müssen. Ziel ist es aber, dass, wenn die Strukturen klar sind, dass es dann auch spontanere Angebote in den Sessions geben kann. Mhm. Das ist schon der Wunsch, dass wir da hinkommen. Das werden wir in den nächsten Jahren sehen, wie das funktioniert.
Mhm. Und Sie haben ganz sensationell den Friday auf Ihrem Freitagsprogramm.
Ja, so sensationell ist das nicht,
weil es
ist
ja. Also ich kenne noch nicht viele Schulen, die den Friday einführen.
Ja, es sind 12 Schulen deutschlandweit, die in einer Pilotphase
von
wissenschaftlich
32.000 weiterbildende Schulen.
Ja, die wissenschaftlich begleitet werden, universitär begleitet werden und den gibt es seit letztem Herbst bei uns. Da waren wir in einer Ausprobierphase, in einer Pilotphase, wo wir noch einzelne Fächer da drüber gelegt haben. Jetzt geht es aber ganz klar dahin, dass Kinder Freiräume bekommen, eigenen Fragestellungen wirklich nachzugehen, auch über einen längeren Zeitraum nachzugehen, alleine. Oder aber eben auch, wenn es Gruppen gibt, dann eben auch in Projektgruppen. Am Ende dieser Arbeitsphase von 6 bis 8 Wochen, je nachdem, wie das dann dauert, das werden wir jetzt eben beobachten, wird es auch immer wieder Präsentationstage geben im Vormittagsbereich oder aber auch im Nachmittagsbereich, wo Eltern eben auch teilhaben können, zu schauen, was hat mein Kind, haben meine Kinder Großartiges in dieser Zeit erreicht und erforscht und welchen Fragen sind sie nachgegangen?
Der Friday ist ja auf Margit Rasfeld zurückzuführen. Welche Erfahrung hat sie denn gemacht? Was hat sie Ihnen denn zurückgespiegelt?
Naja, das ist ja jetzt auch in dieser Pilotphase. Wir haben es jetzt 4 Monate, 5 mhm. Monate haben wir es erprobt. Das deckt sich letzten Endes mit den Erfahrungen, dass das, was die Kinder in dieser Zeit erarbeiten, wäre in keinster Weise in herkömmlichem Unterricht vermittelbar. Also die Kinder tauchen ja viel tiefer in die Materie ein, als wir das im herkömmlichen Unterricht mit Arbeitsblättern oder ähnlichem toll aufbereiteten Unterrichtsmaterial schaffen könnten. Es war sehr wohl eine große Schwierigkeit und eine große Herausforderung für uns, die Kinder wieder dahin zu führen, überhaupt eigene Fragen zu haben. Mhm. Und wir haben uns den Kopf zerbrochen, warum ihr bekommt jetzt Freiheiten von uns. warum könnt ihr die nicht so nutzen, wie wir uns das vorstellen? Und die Kinder hatten zunächst erst gar keine richtigen Fragen mehr. Und wir haben überlegt, woran liegt das? Und irgendwann auch in Unterstützung, im Austausch mit Margaret, war es dann einfach so, dass wir gesagt haben, ja, ist doch klar, die Kinder kommen so neugierig auf die Welt und sind so wissbegierig. Und irgendwann stellen sie halt 1 Million Fragen gefühlt, uns Eltern. Und dann geht es in die Schule und sie dürfen immer noch Fragen stellen, aber letzten Endes sind die relevanten Fragen, werden von den Lehrern und Lehrerinnen gestellt. Und irgendwann stellt sich so etwas ein, wie ein Stück weit Frustration möglicherweise, und meine Fragen sind nicht so wichtig, haben nicht die Relevanz, die, wie die Fragen der Erwachsenen. Und das mussten wir erst wieder den Kindern glaubhaft vermitteln, dass ihre Fragen von größter Relevanz sind. Und nachdem das geklärt war und auch geklärt war, was sind offene Fragen, was sind geschlossene Fragen, in dem Moment hat sich ganz viel geöffnet bei den Kindern, dann ist der Unterricht auf einmal, wir haben gar nicht mehr gemerkt, dass Unterricht ist, und sie haben viel mehr sich Wissen angeeignet, als wir das uns zu träumen gewagt hätten. Jetzt ist leider Corona ein bisschen dazwischen gekommen und sie sind ein bisschen gestoppt worden, die Kinder. Aber wir wissen ja, dass es nur im Prinzip ein bisschen unter einer kleinen Staubschicht liegt, und wir müssen es nur wieder frei kehren, dass wir dann auch im neuen Schuljahr hoffentlich dann wieder so mutig daran gehen können.
Welche Fragen haben zum Beispiel Kinder sich gestellt?
Ja, das ist ganz unterschiedlich gewesen. Das können, also die Kinder sollen ja immer in Richtung Zukunft blicken bei diesen Fragestellungen. Das kann der Klimawandel sein, Vermeidung von Plastikmüll, solche ganz klassischen Dinge, die wir ja auch im Unterricht ansprechen. Was ich besonders spannend fand, war auch, dass es doch mehrere Kinder eben sehr intensiv beschäftigt hat. Gibt es ein Leben nach dem Tod als Beispiel? Mhm. Und da haben sie sich sehr intensiv mit beschäftigt, haben die verschiedensten Experten angerufen, ob das ein Pfarrer war oder die buddhistische Gemeinde in Hannover, oder ob sie auf dem Friedhof den Friedhofsgärtner gefragt haben. Also von verschiedenen Bereichen wurde das Ganze eben beleuchtet, und da mussten wir sie nicht bremsen, aber wir mussten sie begleiten, halt dann eben auch wieder ein Stück weit, dass sie da auf ihrem Weg bleiben und die Zielfrage auch weiterhin im Blick behalten. Das war.
Wie haben Sie das dann organisieren können? Weil es stellen sich ja nicht alle die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Das sind dann kleinere Gruppen.
Genau.
Wie teilen Sie dann, was für ein Schlüssellehrer-Schüler-Verhältnis gibt es dann?
Das ist ja wie bei Gruppenarbeit im Unterricht auch. Also das ist sicherlich ist wir haben ja multiprofessionelle Teams bei uns, weil wir eben eine sehr hohe Inklusionsrate bei uns an der Schule haben. Inklusionsrate ist ja auch ein furchtbarer Begriff. Inklusion sind wir doch alle eigentlich. Also, und da überhaupt zu trennen. Es gibt eine Menge Kinder bei uns, die haben einen Förderstatus. So. Und die ermöglichen es uns, doch sehr breit aufgestellte Teams, multiprofessionelle Teams mit in die Klassen zu geben. Und dadurch ist der Betreuungsschlüssel so ein wenig besser. Bei uns sind die Klassen in etwa, liegen sie bei 20 Kindern pro Klasse. Und da ist grundsätzlich natürlich ein Regelschullehrer mit dabei, ganz häufig auch eine Förderschullehrkraft. Und dann gibt es noch Schulbegleitung, die natürlich in erster Linie für ein oder für wenige Kinder zuständig sind, aber eben auch die ein oder andere PM-Stunde, pädagogische Mitarbeiterstunde, haben wir ja auch. Und so haben wir dann doch einen ziemlich guten Betreuungsschlüssel immer wieder. Aber grundsätzlich lernen die Kinder, eigenverantwortlich zu arbeiten. Das ist die Basis, die wir legen. Und dann müssen wir sie einfach nur begleiten. Und dann ist es wie Gruppenarbeit.
Das heißt, jeden Freitag ist für jeden Jahrgang, für jede Klasse ein frei zu wählender Tag, an dem sie sich neugierig eine Frage stellen.
Richtig.
Oder neugierig einer Frage nachgehen.
Über einen längeren Zeitraum.
Das schon. Also das wird schon so 4-5 Wochen begleitet.
Mhm. Also im Prinzip gibt es kaum Fragestellungen, die schneller als an 4 Freitagen abgearbeitet sind, so für, wo die Kinder sagen, so jetzt habe ich genug.
Also das ist, wer setzt da den Endpunkt?
Da haben die Lernbegleiter, die Kollegen haben letzten Endes einen Blick darauf und letzten Endes möchte ich da aber die Kinder auch gar nicht einschränken. Wenn etwas dann länger dauert, dann dauert das länger. Das heißt doch einfach nur, dass die Kinder dann eben auch möglicherweise noch mehr Facetten ihrer Frage beleuchten wollen und merken, das geht noch tiefer und ich brauche dafür noch länger. Das muss dann eben mit den Kollegen abgesprochen sein. Warum soll ich sie da bremsen? Erschließt sich mir nicht.
Es dringt sich natürlich jetzt so ein bisschen die Frage aus, wie sieht es dann mit der Leistungsbewertung aus?
Ja, aber das ist ja bei den Fridays ist ja schon, schon ein wichtiger Parameter, dass die Kinder in dieser Zeit nicht bewertet werden sollen. Ja, also in Form von Ziffern. So, das eigentlich ist das ja schade, weil die Leistungen, die Kinder dort abrufen, sind immer im guten, mindestens im befriedigenden Bereich und viele im sehr guten Bereich, wenn ich das eben mit bewerten würde. So, aber grundsätzlich sollen die Kinder da sich weniger an der Zensierung in Form von Ziffern orientieren, sondern an den Kompetenzen, die sie erwerben. Und das ist viel wichtiger aus meiner Sicht.
Und dazu kriegen Sie Rückmeldung von den Lernbegleitern,
richtig,
von den Stammgruppen,
genau,
Lehrern, Lehrerinnen.
Ja.
Wie sieht denn Leistungsmessung in Zukunft bei Ihnen aus? Haben Sie schon eine Idee?
Naja, das unterliegt ja letzten Endes immer noch der Verantwortung der Fachkonferenzen. Also das, da können wir uns ja nicht von frei machen, möchte ich auch gar nicht. Die ganz normale Zensierung, wird nach wie vor Ziffern auf den Zeugnissen geben, aber woran wir mit Hochdruck arbeiten, ist eine, wir haben sie Komplementärwährung genannt, dass die Kinder zusätzlich zu dem herkömmlichen Zeugnis auch eine Art Zertifikat, eine Komplementärwährung erhalten, wo nochmal ausgewiesen wird, was sie Tolles erreicht haben in ihrem Schuljahr, in diesem Schuljahr und was sie für ein wertvoller Mensch sind. Das ist das für mich Entscheidende, was da dann noch zurückgespiegelt werden muss. Und ich bin mir sehr sicher, dass innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre auch für die Betriebe, letzten Endes in Garbsen, Neustadt und Umgebung, dass diese Komplementärwährung möglicherweise sogar wichtiger wird, um Ausbildungsplätze zu vergeben, als die herkömmlichen Ziffernzeugnisse. Das ist in die Zukunft geblickt allerdings.
Das wird ja an einigen Unternehmen schon auch so gehandhabt.
So habe ich das auch erlebt.
Euer Zeugnis interessiert mich gar nicht.
Ja, ja, das ist sind dann schon sehr fortschrittliche Betriebe.
Ja. Die Global Goals spielen bei Ihnen auch eine sehr wichtige Rolle, eine tragende Rolle. Ne? Die werden immer wieder in Projekten aufgenommen und verarbeitet, bearbeitet, zum Beispiel in dem Graffiti-Projekt, was Sie eben gezeigt haben.
Richtig, genau. Also im letzten Jahr haben wir das erste Mal die Global Goals in diesem zweiwöchigen Hip-Hop-Projekt als Oberthema gewählt. In diesem Jahr findet es eine Nachfolge, ist immer im 6. Jahrgang angeordnet. Das sind ja immer letzten Endes so Peaks, nennen wir das, wo so Highlights für die Kindheit, wo wir wirklich 2 Wochen an diesen Themen arbeiten können. Letzten Endes wird es ja nur nachhaltig, wenn wir es in unseren Alltag transportiert bekommen. Und da reicht es nicht aus, nur die Global Goals im Klassenraum auszuhängen, sondern wir müssen sie ja zu unserem machen und alle Theos haben den Auftrag, zum Beispiel auch zu schauen, wie sie dort die Global Goals mit implementieren können und immer wieder mitbedenken können. Das ist auch ein Teil der Schulentwicklung. Eine Koordinatorenstelle habe ich zum Beispiel so ausgeschrieben, dass sie den BNE-Schwerpunkt eben bekommt und die muss darauf achten, dass wir wirklich gut auch die Global Goals im Auge behalten.
BNE-Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Genau.
Wir haben viel über Haltung gesprochen und als wir eben durch das Schulgebäude gegangen sind und das Graffiti und das Rap-Projekt uns angeschaut haben, haben Sie mir gezeigt an der Wand da sind wir drauf gekommen, über die Lobkultur und über den Paradigmenwechsel der Lehrkraft oder des Lernbegleiters. Wir schauen auf das, was gut läuft und nicht immer auf das, was schlecht läuft. Wollen Sie das nochmal gerade ein bisschen erläutern?
Ja, das ist unser Basiskonzept. Stark heißt das und stark steht für störungsfrei, anerkennend, respektvoll und konsequent. Das ist die Grundhaltung, die ich von einem Erwachsenen an dieser Schule einfordere. Ja, die eine Seite ist Konsequenz, die andere Seite ist aber die Wertschätzung. Und der Fokus bei uns liegt ganz klar auf der Wertschätzung, aber das eine funktioniert nicht ohne dem anderen. Und wir haben ein Anerkennungssystem bei uns eingeführt in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Konfliktkultur aus Freiburg. Und melden wir den Kindern mit einem Stempelsystem, das transparent für alle ist an dieser Schule und in allen Klassen auch einheitlich durchgeführt wird, eben zurück, dass sie, wenn sie pünktlich in den Unterricht kommen, wenn sie ihr Arbeitsmaterial vollständig dabei haben, wenn sie einen Arbeitsauftrag erhalten haben, dass sie an diesem Arbeitsauftrag eben auch arbeiten. Wir führen die Kinder auch in Ruhe und in Stille. Das ist uns auch immer ganz wichtig, dass man wirklich in Ruhe und in einer friedlichen Atmosphäre arbeiten kann. Und das melden wir den Kindern über ein Anerkennungssystem zurück. Das findet bei uns in Form von Stempeln und einem Joker-System statt. Für einen Joker kann man sich kleine Anerkennungen kaufen, in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel eine Stunde den Sitznachbarn aussuchen oder eine Stunde das Käppi auflassen. Für 2, 3, 4, 5 Joker ist dann schon viel, viel mehr potenziert in diesem Anerkennungstopf. Die höchste Stufe sind immer 10 Joker und an diesem Zeitpunkt gibt es einen Tag frei vom herkömmlichen Unterricht und am Ende des Schuljahres können sich die Kinder, die im 10 Joker gesammelt haben über das Schuljahr hinweg, einem Ausflug anschließen, ob sie zum Beispiel bei mir mit zum Paddeln kommen oder mit anderen Kollegen zum Wasserski fahren oder einen Ausflug in den großen Garten in Herrenhausen mit Picknick vornehmen oder Motivtorte backen, was auch immer. Die Kinder können sich da etwas aussuchen. Das Tolle ist, dass es dann eben über den Klassenrahmen hinausgeht und schuljahrgangsübergreifend eben stattfindet und was einen hohen Ertrag auch für den Schulfrieden dann eben leistet, weil sich eben ganz viele Kinder, die sich vorher gar nicht so kannten, dann noch viel besser kennenlernen und schätzen lernen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Wie viele Kinder sind das etwa pro Jahr, die so viel Joker ansammeln?
Das sind viele. Das sind viele bei uns. Man muss ja immer schauen, sind sie auch so geduldig und geben ihre Joker nicht vorher für andere Dinge aus. Also mein Lieblingsjoker ist ja, meine Lieblingsstufe ist ja bei 6 Jokern. Da gibt es einen VIP-Ausweis fürs Bistro und da kann man für ein halbes Jahr lang an der gesamten Schlange vorbeigehen und sagen, cool. So, und das letzte Käsebrötchen, das kaufe ich mir jetzt. Und aber wer trotzdem durchhält, dann eben, wir sprechen ja von, für 10 Joker muss man 20 volle Schulwochen immer alle 4 Regeln komplett eingehalten haben, das schaffen Autisten bei uns. Da sind die einfach ganz, ganz großartig. Das schaffen die. Ansonsten schafft das eigentlich keiner. Mhm. Es schaffen eine ganze Menge schon zu den Osterferien und noch mal mehr schaffen es dann eben wirklich bis zu den Sommerferien. Und dann gehen auf diese Ausflüge bestimmt 50 Kinder, 60 Kinder. Also das ist schon ein großer Teil und es wird auch immer mehr.
Wie finanzieren Sie dann die Ausflüge?
Das sind in der Regel dann schon über die Eltern finanzierte Ausflüge. Das sage ich auch den Eltern immer in den Begrüßungsgesprächen, die ich mit allen ja durchführe, dass das schon von den Eltern finanziert werden muss. Aber natürlich, wir haben einen ganz, ganz hohen Anteil an BOT-berechtigten Familien bei uns. Da ist es ja auch relativ einfach. Da wird
BOT
es dann über
den Familien mit Transferleistung?
Genau, über das Jobcenter wird das dann letzten Endes übernommen, diese Ausflüge. Und bei Kindern, wo wir genau wissen, die Eltern sind knapp an der Grenze und sie können es sich eigentlich nicht leisten, haben wir immer noch einen Förderverein. Ich sage immer, am Geld darf es dann letzten Endes nicht scheitern, dass ein Kind zum Beispiel in den Heidepark bei uns, ein großer Freizeitpark, dass die da mal mitfahren können, wenn es doch ein großer Wunsch ist und wir eigentlich wissen, sie können es sich familiär bedingt vielleicht nicht leisten. Dann finden wir dafür Möglichkeiten.
Wenn in einer Unterrichtsstunde oder in einem Doppelblock bei Theo sich ein Kind ganz viel Stempel erarbeitet hat, geht es dann selbstständig am Ende der Stunde zu dem Lehrkraft und sagt, ich hätte jetzt da und da gern für einen Stempel? Oder wie sieht es organisatorisch aus?
Es gibt eine Feedbackliste, die in der Hand der Lehrer. Und die liegt für die Lehrer zugänglich im Klassenraum. Und man bekommt am Ende der Woche von der Klassenleitung, findet die Stempelvergabe statt. Ich muss eine Woche pünktlich im Unterricht sein, um am Ende der Woche diesen Stempel zu bekommen.
Und die Lehrkraft hat den Überblick?
Genau. Diese Feedbackliste ist ja auch Grundlage für Elterngespräche, immer wieder, um da eine Entwicklung auch feststellen zu können und den Eltern rückzumelden, Mensch, in der Anfangszeit hatte Karlchen Müller öfter sein Arbeitsmaterial nicht dabei und schauen Sie mal, wie sich das entwickelt hat. Jetzt hat er schon öfter auch den Wochenstempel dafür erreichen können. Da scheinen Sie zu Hause gute Unterstützungsarbeit geleistet zu haben. Und das ist ja immer das Gleiche, wenn Elternhaus und Schule gut zusammenarbeiten, dann wird es für das Kind auch gut. Und so ist das, diese Feedbackliste hat eben auch beratenden Charakter bei uns für die Eltern. Das ist eine gute Grundlage. Ja. Aber man muss eine Woche wirklich pünktlich kommen, um dann eben diesen Stempel auch zu bekommen.
Das ist Ansporn.
Das ist Ansporn, aber das schaffen eben halt immer, immer mehr Kinder. Mhm. Da können wir auch wirklich ein Stück weit auch den Kindern vertrauen. Es ist Ansporn genug, dass sie das eben erreichen. Und wenn wir ehrlich sind, was ist das Schlimmste, was für das Kind, was sie nicht bekommen in der Woche, einmal einen Stempel. Und es geht ja immer darum, dass es immer einen Moment gibt, wo diese Stempel vergeben werden am Ende der Woche, wo es auch wieder ein Gespräch gibt zwischen Schüler und Lernbegleitung. Mhm. Und das ist die Basis wieder. Wir kommen zurück zum Beginn im Prinzip. Beziehungsarbeit, Haltungsarbeit ist die Grundlage, um gut lernen zu können und die Kinder gut begleiten zu können.
Ja.
Das ist Beziehung und Bindung.
Richtig, richtig. Mhm. Haben wir über das neue Konzept ausreichend gesprochen oder haben wir noch was vergessen?
Ich denke, das haben wir ganz gut abgebildet. Wir sind ja selber alle so gespannt und so voller Vorfreude. Und ich habe eben diese Begrüßungsgespräche angesprochen. Jedes Elternteil, das sein Kind bei uns an der Schule anmelden möchte, durchläuft ein mindestens einstündiges Gespräch mit dem Schulleiter oder einem fortgebildeten Kollegen, die wirklich diese Gespräche durchführen. Und alle Eltern, denen dieses Konzept für den zukünftigen fünften Jahrgang vorgestellt wurde, haben positiv darauf reagiert und freuen sich, dass ihr Kind in diesem neuen Setting hier zur Schule gehen kann. Und ganz oft habe ich den Satz gehört, da würde ich auch gern nochmal wieder zur Schule gehen. Und das ist ja erstmal wunderbar, dass die Reaktion so ist von den Eltern. Und wie groß der Wunsch eben auch ist von Eltern, ihr Kind ein Stück weit auch von Druck zu befreien, dass sie angstfrei lernen können und dass der Druck, den doch Schule, ich glaube, gar nicht immer so bewusst aufbaut, aber was wir unweigerlich tun, dass der ein Stück weit rausgenommen wird. Und das wissen wir auch, Angst und Druck sind ganz schlechte Lernratgeber. Und da freue ich mich, wenn Eltern das auch als Chance erkennen, dass ihr Kind zukünftig einen guten Platz hat, wo es lernen kann und wo es sein kann und sich dann eben auch gut entwickeln kann. Ich sage in diesen Gesprächen auch immer wieder, uns ist bewusst, wir werden Irrwege gehen und wir werden Sackgassen erreichen und wir werden Fehler machen. Aber wir tun dies alles voller Hingabe für die Arbeit, für diesen Auftrag, den wir haben. Und wir werden dann eben nachsteuern müssen. Und es ist so wichtig, dass wir eine Rückkopplung haben von den Eltern, dass wenn ihnen etwas auffällt, wo wir nachsteuern können oder wo Fragen entstehen, dass sie mit diesen Fragen an uns herantreten. Und dann wird es gut werden.
Ein gemeinsames Weiterdenken. Ja.
Und ja. Ich bin einfach nur dankbar von den Eltern, die mir und diesem Kollegium das Vertrauen schenken, weil viel mehr haben wir ja noch nicht. Also Vertrauen und Wohlwollen spüre ich ganz deutlich von den Eltern. Und das ist ein großes Pfund und eine große Verantwortung, die wir tragen. Und dieser Verantwortung werden wir aber auch nachkommen.
Ich bin sicher, dass ich in 1-2 Jahren nochmal zu Ihnen komme und frage, wie es läuft und was Sie noch sich weiter ausgedacht haben, wie Sie vorangegangen sind. Ich finde das sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, herzlich gerne. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
Ja, danke schön.